Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Oh, das ist so gut. Tetris feiert seinen 30. Geburtstag. Da sagen wir natürlich auch bei Trackback alles, alles Gute. Und ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal hier einen guten Abend zu Trackback. Herzlich willkommen bei Trackback. Wir haben eine pickepackevolle Sendung. Wir werden uns heute unter anderem natürlich mit Edward Snowden nochmal beschäftigen. Vor einem Jahr hat er angefangen, uns auf die große Überwachungsfährte der Geheimdienste zu führen. Und jetzt wollen wir mal zurückschauen, was ist eigentlich jetzt in diesem Jahr eigentlich alles so passiert. Gibt's da ein bisschen Weiterentwicklung politisch, auch vielleicht bei euch zu Hause? Verschlüsselt ihr zum Beispiel, würde mich auch mal interessieren. Außerdem schauen wir uns Remixe an, denn dazu ist auch gerade ein Buch erschienen, unter anderem von Vali Georgievich und Leonard Dobusch. Da wollen wir mal drüber sprechen, warum Remixen eigentlich cool ist, beziehungsweise nicht so cool, denn so richtig gut kann man das eigentlich immer noch nicht so machen in Deutschland. Einfach mal irgendwas recyceln und ins Netz stellen. Und wir wollen uns mit Game Jams beschäftigen, wie die eigentlich funktionieren und was da am Ende so bei rauskommen soll. Das alles also hier die nächsten zwei Stunden bei Trackback. Bei Trackback gibt's aber auch immer Netzmusik zu hören, also solche Musik, die ihr euch kostenlos aus dem Internet herunterziehen könnt. Und da gibt es gerade eine tolle Idee, und zwar ein interaktives Festival mit CC-Musik zu veranstalten von CC Mixter. Und das Problem dabei ist so ein bisschen, uns ist noch nicht so ganz klar, wie das funktionieren soll. Also so viel ist auf jeden Fall klar. Alle zwei Wochen gibt's eine neue Bühne mit einem neuen Genre, eben unter CC-Musik. Und diese Bühne heißt eigentlich einfach nur, das ist eine Website, da findet ihr dann Musik zum Download. Und deswegen ist uns noch nicht so ganz klar, wo jetzt der Unterschied zum klassischen Sampler liegt. Aber eigentlich auch egal, Hauptsache die Musik stimmt, und die stimmt auf jeden Fall. Könnt ihr euch natürlich runterladen, kostenlos aus dem Netz, zum Beispiel Glenny 417 mit Biscops Garden Nightlife.
Get to the, like you just
Ich finde, das ist Musik, die solltet ihr eigentlich unbedingt mit Kopfhörern hören. Könnt ihr auch ganz einfach, indem ihr euch das Ganze runterladet. Wenn es euch gefällt, genau dieser Song, dann findet ihr den Download-Link dazu bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Vom www. ins RADIO.
Bringt euch heute, mein lieber Trackback-Redakteur Dennis Kogel, ein paar wunderbare Links aus dem Netz. Themen in den Blogs dieser Woche war ja vor allem sichere Kommunikation. Klar, wir haben ja auch einjähriges Jubiläum der Snowden-Enthüllung. Außerdem geht's noch um das Recht auf Vergessenwerden und die Folgen davon und Hurricanes.
Im Sprachlog schreibt Anatol Stefanovic über eine Studie, die zeigt, Hurricanes mit Frauennamen sind tödlicher, weil sie unterschätzt werden. Heißt also, Hurricane Horst klingt gefährlich, Hurricane Sophie Marie eher nach kleinem Unwetter. Die Lösung für den Hurricane-Sexismus liefert Anatol gleich mit, Versicherungsgesellschaften sollten von Sexisten höhere Prämien für Sturmversicherungen verlangen. Das Urteil vom Europäischen Gerichtshof zum Recht, vergessen zu werden, hat im Netz große Wellen geschlagen. Es geht da darum, dass ihr jetzt bei Google einen Antrag stellen könnt dafür, dass bestimmte Suchergebnisse zu eurem Namen nicht mehr angezeigt werden. Kann eine gute Sache sein, wenn es um falsche Behauptungen geht, kann aber auch die Meinungsfreiheit einschränken, schreibt Alva Freude in seinem Blog. Denn es geht ja explizit nicht um rechtswidrige Inhalte, die nicht mehr gefunden werden sollen, sondern um rechtmäßige, von denen aber die betroffene Person sich nicht richtig dargestellt sieht. Das Internet würde dann ein Stück weit unkritischer werden. Ob das passiert, das wird sich wohl in der nächsten Zeit herausstellen. Ein Jahr sind die Snowden-Enthüllungen und der Überwachungsskandal jetzt alt und hat sich unsere Einstellung zur Sicherheit von Online-Kommunikation geändert? Nee. Das schreibt Ulrich Hottelit auf golem.de. Denn ein Bericht zur IT-Sicherheitslage 2014 für mittelständische Unternehmen zeigt, alle wissen zwar um Sicherheitslücken und Massenüberwachung Bescheid, die Lücken stopfen will aber kaum jemand. Es herrscht nämlich die Meinung, es würde eh nichts bringen. Ein herrenloses Tier in Neukölln stellt sich nach intensiven Ermittlungen als unsachgemäß entsorgter Müll heraus, twittert die Berliner Polizei unter dem 24-Stunden-Polizei-Hashtag und gewinnt damit Twitter. Einen ganzen Tag lang twittert die Einsatzzentrale jeden Notruf. Dabei sind hosenlose Männer, Prügeleien, Diebstähle und Hunde auf der Autobahn. 24-Stunden-Polizei ist ein absolut faszinierendes Experiment, weil es zeigt, mit wie viel die Berliner Polizei Tag für Tag zu tun hat. Leider ist das eine einmalige Sache. Die Tweets nachlesen lohnen sich aber auf jeden Fall. Über misogynen Terror, also Gewalt, die sich explizit gegen Frauen richtet, schreibt Jasna Strick im Blog Der Keine Unterschied. Aufhänger ist der Amoklauf von Elliot Rodger, der Ende Mai in den USA 6 Menschen ermordete. In seinem Manifest begründete er die Tat damit, dass er Rache nimmt an Frauen, die ihm Sex schuldig wären, den er aber nie bekommen hätte. Die Tat ist schockierend, Rodger aber kein Einzelfall, schreibt Jasna. Sie hat Amokläufe der letzten Jahre analysiert und kommt zu dem Schluss, viele von ihnen sind auch vom Hass an Frauen und am Feminismus motiviert. Die Tatsache, dass es Morde gibt, die von Männern verübt werden, die zuvor oder während der Tat durch Hate Speech und Frauenhass auffällig wurden, findet kaum bis gar nicht Eingang in gesellschaftliche Diskussionen, schreibt Jasna. Das Thema ist unglaublich wichtig, schaut euch den Text also unbedingt an. Wie das Internet funktioniert, woher es kommt, wer es kontrolliert, wer keinen Zugang hat und welche US-Staaten wie viel Porno konsumieren, das erklären euch 40 Karten auf Vox.com. Der Artikel gibt euch nicht nur viele interessante Infos an die Hand, er demonstriert auch ziemlich gut den Ansatz von Vox, nämlich große, komplexe Sachverhalte in möglichst einfach verständlichen Artikeln zu erklären.
Also, nix wie Hinder und Karten angucken. Die Links zu allem, was euch Dennis hier vorgestellt hat, findet ihr in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Vor einem Jahr ging das ja los mit Edward Snowden. Seitdem wissen wir alle, unsere Telefonate werden abgehört, unsere E-Mails werden gelesen, soziale Netzwerke werden in Echtzeit überwacht, unsere Metadaten über die Internetnutzung gesammelt, alles zusammen. Dennis, ja. Mein lieber Redakteur. Ich muss dir mal das Mikrofon aufmachen, ne?
Ja, das wäre gut.
Ja, wie ist denn das bei dir? Hast du eigentlich jetzt so Konsequenzen gezogen aus dieser gesamten Abhöraffäre? Zum Beispiel, weißt du, ich verschlüsselst du jetzt deine E-Mails oder surfst du anonym?
Mache ich tatsächlich. Also das hat mich dann auch letztendlich ein bisschen gewundert, aber
Es hat mich echt dazu gebracht, mich selber damit auseinanderzusetzen. Ich habe dann auch vor gar nicht allzu langer Zeit, muss ich dann tatsächlich zu meiner Schande zugeben, vor gar nicht allzu langer Zeit mir eine PGP-Verschlüsselung eingerichtet für E-Mails, wenn man mich mal auf eine Art kontaktieren möchte, die nicht überwacht und gelesen, mitgelesen werden soll.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ja? Wie häufig hast du das schon anwenden können?
Zu Testzwecken nur tatsächlich. Weil das Ding ist ja, es ist halt ziemlich unbequem. Also das muss man halt echt sagen. Also man muss ja Schlüsselpaare austauschen und so weiter, um das zu machen. Das heißt, mit den Leuten, mit denen man eh meistens in Kontakt ist, macht man das selten, weil man reden sie ja eh irgendwie miteinander. Und wie häufig kommt es denn vor, dass dann jemand wie Snowden kommt und einen kontaktiert?
Also ich merke schon, so richtig funktioniert das scheinbar noch nicht so super gut, aber zumindest so ein bisschen Umdenken hatte ich Edward Snowden schon gebracht. Deswegen wollte ich nochmal genauer hinschauen. Was hat sich eigentlich in diesem ganzen letzten Jahr jetzt getan seit den Enthüllungen von Edward Snowden, und habe dazu Alexander Sander kontaktiert vom Verein Digitale Gesellschaft, der sich für weniger Überwachung und mehr Freiheit im Netz einsetzt. Und zuerst wollte ich von ihm wissen, was war denn die größte Änderung für dich seit den Enthüllungen?
Ja, wir werden auf jeden Fall ernster genommen. Das ist schon mal sehr positiv. Vorher wurden wir oft eher in die Ecke von Verschwörungstheoretikern und Ähnliches gestellt. Und seit den Enthüllungen von Edward Snowden wissen wir, dass diese Überwachung real ist, dass diese Überwachung stattfindet. Auch wenn wir nicht in diesem Ausmaß vermutet haben, dass es so weitreichend ist, dass es so tiefgreifend ist. Aber von daher hat es auf jeden Fall diese Enthüllung eine Debatte angestoßen, eine längst überfällige Debatte angestoßen. Und von daher sind wir eigentlich darüber zumindest sehr froh.
Jetzt soll ja in dem Fall auch der Generalbundesanwalt Range mitermitteln. Aber es geht dabei nur um die Überwachung von Merkels Handy. Wie bewertet ihr das, dass da an dieser Stelle eigentlich nur wegen der Kanzlerin und nicht wegen eigentlich allen gesamten Leuten, die ausgespäht wurden, ermittelt worden sind?
Ja, das ist natürlich ein wahnsinniger Skandal, dass hier eben die Millionen von Menschen in Deutschland nicht Teil dieses Verfahrens sind und dass da nicht ermittelt werden soll. Der Generalbundesanwalt spricht hier von, Zitat, abstrakten Annahmen, die da bestehen würden, dass diese Überwachung stattfindet. Und ich denke, dass diese Enthüllungen von Edward Snowden durchaus gezeigt haben, dass es hier weit mehr als nur um abstrakte Annahmen handelt, sondern dass es tatsächlich Beweise sind. Edward Snowden hat auch erst vor kurzem gesagt, dass er auch eher persönlich damit befasst war, sich mit der Überwachung in Deutschland auseinandergesetzt zu haben. Und von daher denke ich, dass eigentlich sehr klar ist, dass hier ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden muss. Und von daher ist es uns ein Skandal, dass nur das Handy von Angela Merkel, aber nicht das Handy von sämtlichen Bürgerinnen und Bürgern das Thema dieser Ermittlungsverfahrens.
Was erwartest du denn an der Stelle von der Bundesregierung?
Also zunächst mal erwarte ich von der Bundesregierung, dass sie an der Aufklärung mitwirkt. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Da gab es ja am Anfang auch schon wieder ellenlange Diskussionen darüber, ob jetzt Edward Snowden gehört werden soll oder nicht. Da wurde auch wieder verzögert und vertuscht und das Ganze in die Länge gezogen. Jetzt haben wir zwar das Bekenntnis dazu, dass Edward Snowden gehört werden soll, allerdings ist nach wie vor nicht klar, wie das Ganze dann gestaltet werden soll. Und das ist zum Beispiel auf der einen Seite das, was wir von der Bundesregierung erwarten, dass sie eben an dieser Aufklärung mitwirkt. Auf der anderen Seite erwarten wir natürlich auch, dass sie gegenüber den Amerikanern eine schärfere Position einnimmt. Wir haben zum Beispiel auch gefordert, dass diese ganzen Datenübermittlungsabkommen, etwa von Reisedaten oder von Bankdaten, die an die Amerikaner übermittelt werden, dass diese Abkommen gestoppt werden, dass diese sozusagen außer Kraft gesetzt werden, um die Amerikaner auch ein Stück weit unter Druck zu setzen und auch einfach zu fordern, dass die NSA aufhören soll, lauter unschuldige Menschen zu überwachen.
Es geht ja aber eigentlich bei diesem ganzen Skandal nicht nur um die deutschen Geheimdienste. Auch der BND ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Gerade gab es ja auch wieder Ideen, die sozialen Netzwerke zum Beispiel zu überwachen. Was müsste sich denn da tun?
Ja, das ist natürlich ein Farce, dass jetzt wir eigentlich darüber diskutieren, dass wir es mit ausufernden Geheimdiensten zu tun haben und als allererstes als Reaktion darauf dem BND neue Kompetenzen geben. Wir müssten eigentlich erstmal evaluieren, was macht eigentlich der BND, was machen unsere Geheimdienste, ist das verhältnismäßig, ist das angemessen, und dann können wir uns darüber unterhalten, welche Maßnahmen wir wollen, welche Maßnahmen überhaupt effektiv sind, welche Maßnahmen das nicht sind, welche Maßnahmen wir abschaffen müssen, anstatt uns jetzt hinzustellen und dann halt dem BND einfach mal als Konsequenz nach einem Jahr Snowden neue Kompetenzen einzuräumen und zu ermöglichen, dass er eben soziale Netzwerke in Echtzeit überwachen kann.
Auf der Apple Keynote diese Woche war das Thema Sicherheit ja auch ein wichtiger Punkt. Auch andere Unternehmen fühlen sich ja dadurch bedroht, weil Geheimdienste unter Umständen auch an deren Kundendaten rankommen. Hat der Überwachungsskandal deiner Meinung nach zu einem Umdenken in Sachen Datenschutz bei großen Internetunternehmen geführt?
Nein, das glaube ich nicht. Also im Paradigmenwechsel findet ja auch keinen Fall statt. Es ist auch nicht erkennbar, dass jetzt hier ein tatsächliches, ernsthaftes Bekenntnis zum Datenschutz stattfindet, sondern man versucht hier mit kleinen Aktionen das Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer wieder zu gewinnen. Ein tatsächlicher Wandel und ein tatsächliches Bekenntnis zum Datenschutz sieht man hier aber allerdings nicht.
Das klingt ja danach, dass Selbstverteidigung nach wie vor die beste Verteidigung ist. Es gab ja zumindest schon so Ansätze in die Richtung. Man hört immer häufiger davon, dass Kryptopartys zum Beispiel veranstaltet werden. Auch generell über Verschlüsselung wird viel häufiger auch im Privaten geredet. Ist das eine gute Entwicklung, die auch breitenfähig ist?
Also es ist auf jeden Fall erkennbar, dass es mehr und mehr Leute machen. Es ist auch sehr positiv. Da freuen wir uns sehr drüber, dass eben Leute anfangen, E-Mails zu verschlüsseln, dass Leute zum Beispiel eine Tor-Browser benutzen oder Ähnliches. Hier erwarten wir natürlich auch von der Bundesregierung, aber auch von der Europäischen Kommission, durch Forschungsprojekte genau solche Open-Source-Alternativen zu fördern. Also dass es halt benutzerfreundlich wird, weil nach wie vor ist es eben ein Problem, dass gerade E-Mail-Verschlüsselung nicht so wahnsinnig benutzerfreundlich ist. Es ist zwar deutlich besser geworden in den letzten Jahren, allerdings braucht es dafür einfach Ressourcen und die müssten dann eben auch entsprechend von Regierungen gestellt werden, dass am Ende des Tages eben auch meine Oma sozusagen E-Mails verschlüsseln kann. Und das wäre ganz zentral und ganz wichtig. Und es ist auf jeden Fall positiv, wenn Leute auch über das Prinzip von Datensparsamkeit nachdenken, sich überlegen, wann gebe ich wem meine Daten, ist das wirklich wichtig, tue ich mir da vielleicht eine anonyme E-Mail-Adresse anlegen für bestimmte Dienste oder Ähnliches. Und dieses Umdenken ist auf jeden Fall erkennbar. Es ist noch nicht flächendeckend erkennbar, aber ich glaube, dass wir da auf jeden Fall im letzten Jahr eine deutliche Tendenz nach oben gesehen haben, dass eben Leute sich über sowas Gedanken machen und tatsächlich dann auch solche Dienste auch ernsthaft nutzen.
Auf politischer Ebene hat sich zwar noch nicht genug getan, um die Massenüberwachung aufzuhalten, aber zumindest machen sich einige von euch jetzt ein paar mehr Gedanken über Datensicherheit. Das zeigt ja auch zum Beispiel der Erfolg von Tools wie Threema zum Beispiel. Und wenn ihr euch jetzt fragt, kann ich noch mehr eigentlich zu den Snowden Leaks erfahren, dann kann ich euch sagen,
yes, we can.
Und zwar auf unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Die Geigen aus der Hölle. Trackback.fritz.de ist die Adresse, wo ihr diesen Song, wenn ihr den aber höllisch gut fandet, auch nochmal runterladen könnt. Ist nämlich Netzmusik. Es gehört zum Internet wie die Katze und das Kommentarfeld, der Remix. Als Technik, um neue Musik zu machen, sich mit Mashup-Videos über Twilight zum Beispiel lustig zu machen oder auch ganz einfach die meisten Hip-Hop-Tracks, für die ist ein Leben ohne Remix quasi völlig unmöglich, aber in Deutschland ist der Remix trotz kultureller Relevanz illegal oder im besten Falle auch nur so halblegal. Warum das so ist, warum das unglaublich schade ist und was sich da eigentlich noch alles so tun müsste, darüber haben Vali Djordjevic und Leonard Dobusch von iRights Info ein Buch herausgebracht. Generation Remix. Das ist eine Sammlung aus vielen, vielen Interviews mit Remix-Künstlern und Beiträgen über den Remix als Technik und auch die rechtliche Situation. Und genau darüber möchte ich jetzt mit Vali, Redakteurin bei iRights, sprechen. Hallo Vali.
Hallo.
Warum hat bislang eurer Meinung nach so ein Buch über den Remix noch ganz, ganz dringend gefehlt?
Also die Kulturtechnik Remix, sage ich jetzt mal, die gibt es im Internet, ist ja sehr lebendig und es gibt immer wieder neue, tolle Sachen, die man so sieht. Aber es wird halt trotzdem, ja, also gerade weil du, was du eben gesagt hast, weil es halt so halb illegal ist, finden wir, dass es halt wichtig ist zu zeigen, dass es sehr viele Leute gibt, die sehr tolle und originelle Sachen macht, und das wollten wir halt mal versammeln und vorstellen.
Warum ist das denn so wichtig mit dem Remix? Vor allen Dingen, dass das eben auch legal wird.
Naja, also wir leben ja in so einer Medienkultur. Das heißt, für Künstler oder Menschen überhaupt im Internet kann man das ja gar nicht mehr so genau sagen, wer ist Künstler, wer ist nur normaler Nutzer, weil sich das ja so vermischt. Die Leute setzen sich ja damit auseinander, gerade indem sie halt verschiedene Videos zusammenmischen zum Beispiel oder Musik zusammenmischen. Und das ist halt eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Welt, in der wir leben. Und deshalb finden wir eigentlich, dass es sehr wichtig ist, dass das legalisiert ist und die Leute halt nicht immer in so einer Grauzonenecke vor sich hin das machen.
Also man könnte eigentlich auch sagen, dadurch, dass das immer nur so halblegal ist, werden eigentlich auch irgendwie neue kreative Ideen unterdrückt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel bei unseren Interviews sind einige Künstler, die von den Kritikern total super Kritiken halt immer bekommen, und zum Beispiel die dänische Gruppe, den Sorte Skole, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die wurden in den großen Zeitungen, auch in Deutschland, also Zeit Online oder so, sehr gut besprochen. Die können aber ihre Platte, also das ist eine ganze Remix-Platte, die wirklich Stücke aus von World Music über Hip-Hop, alles Mögliche miteinander vermischen, die können das halt nicht herausgeben legal. Deshalb kann man das halt bei denen zum Beispiel nur im Internet runterladen. Aber die können mit ihrer Arbeit, und die haben da, glaube ich, 2 Jahre dran gearbeitet an dieser Platte, einfach kein Geld verdienen. Und das finde ich eigentlich nicht in Ordnung.
Wie müsste denn das Urheberrecht gestaltet werden, damit es auch Remix-freundlich wird?
Das Ding ist, dass wir in Deutschland funktioniert das Urheberrecht so, dass wir das alles immer automatisch geschützt ist. Also wenn ich ein Musikstück zum Beispiel mache, dann ist es automatisch geschützt. Es gibt keine Ausnahmen, also es gibt dann ein paar Ausnahmen, zum Beispiel für Zitate oder sowas, wo ich das machen kann, die sind aber sehr eng. Remix gehört da nicht dazu, wenn ich aus verschiedenen Werken von anderen Leuten was zusammen mache. Und es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, also man könnte diese Zitatschranke erweitern, aber langfristig wäre es eigentlich wichtig, dass auf der EU-Ebene, weil das Urheberrecht halt über die EU quasi geregelt wird in der Europäischen Gemeinschaft, dass da halt so eine Ausnahmeschranke aufgenommen wird für Remixe. Also dass Remixe unter bestimmten Bedingungen legal sind. Zum Beispiel, und da müsste man auch verschiedene Ebenen einziehen, dass zum Beispiel Remixe, wenn man jetzt als normaler Nutzer quasi, weiß nicht, Harry Potter Videos macht und da Sachen dreht und kein Geld damit verdient, sondern wirklich nur Fansachen macht, dass das gar kein Geld kostet, aber dass es auch Möglichkeiten gibt, das so zu lizenzieren, dass man auch damit Geld verdienen kann.
Wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass wir am Ende in Deutschland zumindest oder eben auch auf europäischer Ebene insgesamt Remixe legalisieren können, sodass also Künstler auch weiterhin Remixe oder überhaupt erstmal Remixe veröffentlichen dürfen, ganz legal?
Ja, das ist immer so schwer, da in die Zukunft zu schauen. Im Augenblick sieht es jetzt nicht so aus, als ob das bald passieren wird.
Oh.
Leider. Nee, finde ich natürlich auch sehr schade. Aber es ist halt wichtig, da dran zu bleiben und das Bewusstsein dafür zu wecken. Und dafür haben wir halt auch das Buch gemacht, dass es halt eine eigenständige Kunstform ist und dass sehr viele Leute damit arbeiten, dass da auch tolle Werke draus entstehen. Und dann mittelfristig vielleicht ändert sich da auch was, auch weil die Leute, also weil, das sagt zum Beispiel auch einer der Künstler, Mashup Germany in den Interviews, weil die Leute, die jetzt nachwachsen sozusagen, die jüngeren Leute, für die ist Remix halt wirklich was ganz Normales. Und irgendwann muss das Recht natürlich auch hoffentlich dann der Praxis folgen.
Wenn ihr also selber vielleicht Remixe macht oder zumindest jetzt Lust bekommen habt, euch mal ein bisschen genauer damit auseinanderzusetzen, dann legen wir euch das Buch von iWrites Generation Remix ans Herz. Könnt ihr online sogar umsonst lesen. Wenn ihr es gedruckt haben wollt oder als E-Book, müsst ihr ein bisschen was hinlegen. Und wie ihr dieses E-Book bekommt, findet ihr nochmal bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Wally, vielen, vielen Dank.
Ja, kein Problem. Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
Fritz. Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Hier wird gleich eine Runde gejammt, aber nicht mit Musik, sondern mit Computerspielen. Wenn sich Musiker zusammensetzen und die Gitarren auspacken, dann ist das ein Jam, klar. Wenn sich Spieleentwickler treffen und die Laptops auspacken, dann nennt man das einen Game Jam. Dann machen Coder, Künstler, Musiker zusammen einfach mal ein Spiel. Game Jams werden immer populärer und immer wichtiger, vor allen Dingen auch für Spieleentwickler. Und dem Game Jam als Konzept hat Daniel Carneiro, ich hoffe, ich hab's richtig gesagt, ein kleines Denkmal gesetzt. Daniel ist ein Filmemacher aus Berlin und hat jetzt eine Doku-Serie, quasi so 5 Filmchen, Super Game Jam heißt sie, gewidmet. Und dieser Daniel, der ist jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Hey.
Wir wollen gleich über diese Doku-Serie oder diese 5 Filme sprechen. Aber zuerst möchte ich jetzt mal wissen, was genau ist der Game Jam? Quasi so die LAN-Party des Spieleentwicklers, könnte man das sagen?
Also der Musikvergleich war eigentlich schon, glaube ich, der richtige. Es sind halt einfach nur Leute, die kreativ sind und sich zusammensetzen und einfach was Tolles machen in einer sehr kurzen Zeit.
Wie kurz ist die Zeit?
Also jetzt für diese Game Jam, für die Filme waren es 48 Stunden, aber es gibt halt auch Game Jams, die sind nur eine Stunde oder die sind, ich glaube gerade läuft eine Game Jam, die ist 2 Wochen über Space Cowboys.
Okay, bei 2 Wochen kann ich mir jetzt so vorstellen, da kommt, sage ich mal, was bei rum.
Ja, ja.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Game Jam dauert eine Stunde oder meinetwegen auch einen Tag, kommt da tatsächlich was bei raus, was ich wirklich spielen kann?
Also es sind halt meistens Experimente, deswegen sind die Jams halt ja auch bei der Musik halt da. Und es sind meistens sehr kleine Spiele, kleine Ideen, aber trotzdem raffinierte Sachen. Und viele größere Spiele sind halt aus Game Jams entstanden, wo man halt dann ein Wochenende da saß und einfach eine Idee hatte und dann über dann Monate und oder Jahre dann das Spiel dann ausbaut zu was Richtigem.
Was könnte denn so ein kleines raffiniertes Experiment sein, was bei so einem Game Jam entsteht?
Also jetzt konkretes Beispiel jetzt, die in der ersten Folge von Super Game Jam hatten, gaben wir den 2 Jammern ein Thema gegeben. Das Thema war Schluss machen. Und die haben ein Rennspiel gemacht zum Thema Schluss machen, wo man dann...
Nix mit Liebe.
Na doch schon, also man hat halt, man fährt halt selbst mit dem Auto und man hat einen Navigator, seinen Co-Piloten und man muss halt dann die Beziehung zum Co-Piloten halt gut halten und halt nicht viel gegen Wände fahren und halt gut fahren. Und das ist halt eine kleine nette Idee, die man, wo man halt, wenn man einfach nur ein Rennspiel machen wollen würde, dann kommt man nicht unbedingt auf so ein Ding.
Das klingt jetzt erstmal danach, dass es vor allen Dingen ein großer Spaß, vor allen Dingen für die Entwickler ist. Die setzen sich zusammen und machen da irgendwie was. Kommt da aber auch jetzt für mich als derjenige oder diejenige, die vielleicht auch was spielen möchte, schon bei rum? Oder kann ich zumindest mir schon vielleicht sowas wie so eine kleine Demo oder so angucken am Ende von so einem Jam?
Ja, also jetzt bei Super Game Jam konkret, da sind die Spiele mit dabei. Also wenn man sich die Sendung angeschaut hat, kann man einfach danach das Spiel spielen oder vorher spielen und dann schauen, wie es gemacht wurde.
Ah, und gibt es auch so ganz öffentliche Game Jams, wo ich jetzt einfach hingehen kann? Ich bin beispielsweise gerade Spieleentwickler-Anfänger und habe Bock, da auch mal hinzugehen. Oder muss ich immer selber andere Leute gezielt anschreiben und sagen, hey, du bist doch auch Spieleentwickler, wollen wir mal zusammen jammen?
Nee, man kann halt auch, also es gibt super viele Jams über Stia verteilt. Also welche, die nur über das Internet gehen, wie gerade die Space Cowboy Jam oder andere, die auf physischen Locations sind, wie die Global Game Jam zum Beispiel jedes Jahr, wo auf der ganzen Welt Leute sich treffen und Spiele machen in kleinen Räumen, großen Räumen und halt auch innerhalb von ziemlich kurzer Zeit.
Was sind das so für Plattformen oder wo findet man solche Game Jams?
Also ich glaube, man kann inzwischen halt einfach Game Jam googeln oder auf Twitter laut schreien,
Hammer.
Wo ist die nächste Game Jam?
So einfach.
Ich glaube schon, ja.
Sehr gut. Also Game Jams sind im Großen und Ganzen Türöffner für Entwickler-Einsteiger, so ein bisschen Experimentierfeld, könnte man sagen, aber auch für erfahrene Entwickler und trotzdem eine sehr gute, aber auch stressige Sache und ein bisschen durchgeknallte Art, um neue Spiele in denen zu entwickeln. Wir möchten gleich nochmal etwas genauer über das Filmprojekt zu den Game Jammern, sagt man so, Game Jammer?
Ich glaube schon.
Okay, zu den Game Jammern sprechen. Vorher aber noch ein bisschen Netzmusik für euch, und zwar die Mixtape Sessions 2 von CM aka Creative. Up to that maximum, tatted up from head to toe, take over, NGSQ, what living legends, you already know, forever pay, if you were blind, you still see, I got money to blow, as a matter of fact, when music's back, when I hate like you, I like Kodo, like Ocho, Cinco, the motto is living, my polo, and snapback, got swag, not forgiving, listen to the vision, eyes glued to the mission, ambitions, prescription to define my definition, so prescribe. Flight on cloud now, it's my time to shine on the limelight. No slight work, I take over. That is all I know. Shoot them out like Scarface, but all you do is flow. 11 years in the industry, time to take my crown. Can't back down, it's the way to take my tail. East Dakota 6 in my soul while we make it. Beat my competition, watch the throne as we break. From Tacoma 6 back to Aspen Hill. Veteran and all my niggas are real. We bagging them up, tagging them, sending them right back to wherever the fuck you came from. Your business ain't shit, kid. Take it elsewhere. We hard hitters and your whiffle bat don't work here. Strike them out and I shut it down. I steal the show. Y'all lit the fuse, now I'm about to blow. Try to turn me off, but I got the glow. When I'm in my zone, unpredictable. We on here, hustling the flow. We running, y'all can't even breathe no more. It's funny how everyone thinks they the shit. When they come and they test, they can handle my blows. G-forces, air forces, stomping on your man's corpses. Lambos, I pimp them out. Suicide doors, no top Porsches. My bitch, yo man's bitch in my crib. They playing music with cheer for a chance to sit on top of my dick. I'm fresh out with the tax still on. Fuck a bull, I'm a mastodon. I rape and pillage the tracks I'm on. Turn my shit up to the maximum. Making them feel it across the globe. Let it be known in the streets of McCall. We taking over, ain't no joke. We're Josue, untouchable. Düsterer Rap vom Bloxonic Net Label, und zwar von CM aka Creative, die Mixtape Sessions 2. Ein ganzes Album gibt's noch nicht, eben halt nur ein Mixtape, ist trotzdem sehr zu empfehlen. Wenn es euch gefällt, könnt ihr mal in unser Blog schauen, trackback.fritz.de. Da gibt es nämlich einen Download-Link, denn das Ganze ist wunderbare, kostenfreie Netzmusik. Ich habe ja immer noch jemanden im Studio stehen, Daniel.
Jo. Hi.
Hi. Wir haben schon gerade eben über Game Jams gesprochen. Und zwar sind das so kleine Experimentierspielwiesen für Spieleentwickler. Und du hast genau über diese Game Jams, wo also Leute sich einfach zusammenfinden, um Spiele also zu entwickeln, zusammen zu jammen. Guter Vergleich eben auch mit der Musik. Musiker treffen sich, gucken mal, was dabei rauskommt, wenn die mal zusammen was machen. Und darüber hast du 5 Filme gedreht, eine Doku-Reihe.
Ja, genau, also kurze Filme. Also es ist eher wie eine, ich würde es eher mit einer Fernsehsendung vergleichen.
Okay. Und in diesen 5 Teilen werden je 2 Entwickler einfach von euch zusammengeschmissen und dann heißt es so, jetzt hier, zack, macht mal gemeinsam was zusammen zu einem Thema. Und wie ist diese Idee jetzt überhaupt erstmal, ich sag mal, zu diesen, in Anführungszeichen, Entwickler-Blind-Dates entstanden?
Es ist eigentlich noch größer als das. Also wir haben halt auch Grafiker und Musiker oder einfach nur kreative Menschen, die nicht unbedingt coden können. Und das ist halt auch, die Idee ist halt gekommen, dass es einfach spannend ist, Leute zusammenzunehmen, die noch nie zusammengearbeitet haben oder auch halt aus verschiedenen Medien kommen. Und ja, sie in einen Raum zu tun und einfach zu zwingen, was zu tun. Also was Spannendes kommt halt immer bei raus.
Was für Themen habt ihr denn vorgegeben?
Wir haben da das erste Thema vorgegeben. Das erste Thema ist halt Schluss machen. Mhm. Und dann gibt das jeweils das Team dem nächsten Team ein Thema weiter. Also am Ende von jeder Folge gibt's dann halt das Thema für die nächste Folge.
Und was war da noch so dabei?
Ich weiß nicht, ob ich das schon alle erzählen will. Ne?
Du könntest beim Radio arbeiten. Gutes Teasing. Sehr, sehr schön. Ich kann aber schon mal so viel spoilern. In der ersten Folge sieht man halt eben 2 Leute, wie sie zusammen eigentlich im Großen und Ganzen die meiste Zeit am Laptop sitzen und eben irgendwie coden. Hättet ihr denn nicht vielleicht auch einen spannenderen Zugang irgendwie finden können, um Menschen zu zeigen, die jetzt halt gemeinsam jammen? Oder warum habt ihr euch dafür entschieden, das genau so auch zu machen?
Na, also wir sind halt, unser Team sind halt eigentlich nur 2-3 Leute und wir sind halt alle Videospielfans und wollen halt zeigen, wie Videospiele gemacht werden. Also es ist halt, Videospiele sind halt diese Dinge, die in Kisten sind, die irgendwo gemacht werden von irgendwelchen Teams, die keiner kennt. Aber das sind halt alles Menschen und das wollen wir zeigen.
Okay.
Und so werden halt Spiele gemacht, also alle Leute, die vorm Laptop sitzen.
Mit einer Clubmate.
Ja, mit viel Clubmate.
Haben denn die ganzen Leute tatsächlich gut harmoniert? Die kannten sich ja, wie gesagt, vorher nicht, sondern wurden einfach so zusammengewürfelt. Und kam dann da am Ende auch was Schönes bei raus, wenn die keine Ahnung irgendwie voneinander hatten?
Also das erste Team, die kannten sich schon, die sind gute Freunde, haben auch nie zusammengearbeitet, aber die kannten sich schon. Trotzdem war die Chemie da sehr gut. Und die Chemie zwischen den Entwicklern oder zwischen den Teilnehmern war halt immer sehr gut. Auch meistens fängt die Folge halt irgendwie sehr awkward an und alle sind ein bisschen schüchtern und am Ende sind es die besten Freunde. Also fast, ich glaube, bei jeder Folge ist
es. Es hat alle zusammengeschweißt.
Ja. Also so, ich glaube, wenn man Leute einsperrt in einen Raum für eine intensive Zeit, dann passiert das einfach.
Aber es kann ja auch passieren, dass man sich ganz furchtbar gar nicht ausstehen kann oder dass es halt auch einfach mal drunter und drüber geht, weil man sich total auf die Nerven geht. Ist sowas auch passiert?
Ja, tatsächlich in der zweiten Folge. Die zweite Folge ist so ein bisschen die, Dinge können auch schief gehen Folge. Und ich will halt nicht die ganze Geschichte erzählen, was passiert.
Los, komm, ein bisschen.
aber es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich sage, dass sie halt sehr, sehr, sehr schwere Probleme hatten und bis zum Ende nicht wussten, ob das jetzt ein Videospiel wird oder nicht. Am Ende von jeder Folge laden wir immer ein paar Leute rüber, um das Spiel halt zu spielen. Sie haben halt echt gearbeitet, bis schon die Leute die Wohnung hochgekommen sind und dann schnell noch das Spiel exportiert und Controller angeschlossen und das war alles sehr, sehr hektisch.
Was ist denn so dein oder euer Wunsch, wenn jemand also so eine Folge gesehen hat oder vielleicht sogar alle 5, was der dann am Ende daraus mitnimmt?
Das ist schon passiert. Also es ist so das Beste, was passieren konnte, ist, jemand hat uns geschrieben, dass die Person jetzt anfängt, an einem Spiel zu arbeiten, was basiert ist an einer Idee, die halt aufkam in der ersten Episode. Und das ist super. Also mehr kann man halt nicht wollen. Also wenn Leute anfangen, Spiele zu machen und einfach probieren, was zu tun, ist es, also mehr können wir nicht wollen. Das ist super.
Am besten alle organisieren jetzt einfach selber Game Jams und lernen dann noch voneinander. Das ist ja wahrscheinlich eh so ein bisschen auch das Ziel, dass man noch gegenseitig voneinander lernen kann bei so einem Jam, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Na, wenn ihr das also auch spannend findet, dann solltet ihr euch mal Daniels Doku Super Game Jam anschauen. Die gibt's zu kaufen für knapp 20 Euro auf der Spiele-Download-Plattform Steam. Wir verschenken aber auch die Doku. 5-mal für euch gibt's die. Entweder ihr schreibt uns einfach eine Mail an trackback@fritz.de mit eurer besten Idee für ein Videospiel oder weil eigentlich mein lieber Redakteur Dennis sich gedacht hat, er macht sich's ganz einfach, er muss nicht mit euch telefonieren und ihr schreibt einfach eine E-Mail. Ihr könnt ihn auch jetzt anrufen unter der 0331 70 97 110 und wer als allererstes anruft, der bekommt auch die erste der 4 Dokus natürlich auch zurück nach Hause geschickt. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Jo, danke.
Ciao.
Tschüss.
SheCon und Anna SheChromatic von einer Compilation von Eardrums Pop, einem Netlabel, was gerade so drei Compilations am Stück raushaut, Between Two Waves. The Second Wave heißt also jetzt die zweite Compilation, wo auch eben genau dieser Song drauf ist. Ist ein bisschen experimenteller und auch so ein bisschen schrammlinger als die erste Compilation. Finde ich persönlich ganz gut. Die erste und auch die zweite Compilation findet ihr auf der Seite von Eardrums Pop und die haben wir euch in unserem Blog zur Sendung verlinkt. Trackback.fritz.de ist die Adresse.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Ach, das ist diese schöne Rubrik hier bei Trackback, wo wir euch jede Woche einen Blog beziehungsweise eben den Blogger oder die Bloggerin dahinter vorstellen. Kann auch mal ein Podcaster sein oder jemand, der irgendwie auf YouTube sich rumtreibt. Auf jeden Fall war genau in der letzten Woche ein YouTuber endlich mal bei Trackback wieder zu Gast. Und zwar der Artgenosse, der Videos über Vorurteile gegenüber Veganern macht. Und der hat uns also Folgendes empfohlen.
Ich würde euch ganz sehr den Blog von der begnadeten Monet Mirastel ans Herz legen. Die Adresse ist samtbassherzschlag.de. Ist zum Teil autobiografisch, sehr sozialkritisch, sehr, sehr humorig geschrieben. Sie ist eine wunderbare Poetry-Slammerin und mit vielen skurrilen Einflüssen und liest sich einfach wunderbar. Kann man sehr empfehlen und würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal reinzuschauen.
Also so viele Male empfehlen in einem Satz, da muss es ja wahrscheinlich gut sein. Deswegen also hallo Monet.
Hallo Theresa, ich bin ganz doll aufgeregt.
Kein Problem, das kriegen wir schon geschaukelt. Ich glaube, das verfliegt sich auch innerhalb kürzester Zeit ganz bestimmt.
Ich habe ganz viele Bachblütenberuhigungstopf gelutscht.
Sehr gut, du bist top vorbereitet. Monet Mirastel, da muss ich jetzt erstmal fragen, ist das dein richtiger Name? Der klingt so schön, dass der fast gar nicht echt sein kann.
Oh, zu schön, um wahr zu sein. Nein, ist natürlich nicht mein richtiger Name. Ist ein Pseudonym.
Okay.
Nur fürs auf die Bühne gehen.
Ah, da sind wir nämlich auch schon beim Thema. Du schreibst ja nicht nur ins Internet, sondern du stehst ja auch auf Bühnen drauf und machst Poetry Slam. Wie bist du denn dazu gekommen?
Das war eher Zufall. Also ich habe schon weitaus länger geschrieben und dann wurde ich irgendwann mal gezwungen, auf einer Lesebühne aufzutreten. Und hatte einen Impuls von 1000.
So wie jetzt?
Und fand es total schön, ja, schlimmer. Und fand es total schön und bin dann eine Weile auf Lesen aufgetreten. Dort ist es ja eher so entspannt, es gibt keine 7-Minuten-Regel und ganz viele Leute lesen Texte, manchmal singt auch jemand was. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mal bei einem Event teilnehmen will. Genau, und das habe ich dann einfach öfter mal gemacht.
Und was ist für dich jetzt so der große Unterschied beziehungsweise die größere Herausforderung, der Poetry Slam oder eher so die Lesebühne, wo man vielleicht auch den etwas persönlicheren Text vortragen muss?
Also ich finde, beides hat durchaus seine Berechtigung. Ich finde beides schön und es ist beides auch eine Herausforderung. Also an Lesebühnen finde ich halt schön, dass nicht nur die lustigen Sachen gewürdigt werden, sondern durchaus auch mal, naja, depressiver Melancholie-Scheiß vorgetragen werden kann. Und auch
Herzscheiße.
Was?
Herzscheiße hat da auch immer ihren Platz.
Herzscheiße, genau, ja, rumjammern, mingeln. Und auf Poetry Slams ist halt der Wettbewerbscharakter sehr adrenalintreibend so. Also da legt man dann doch mehr Wert drauf, dass es ein bisschen Show ist und lustig ist und dass man unter die ersten drei mindestens kommt so.
Also ich gebe dir auch absolut recht, ich war auch schon häufiger mal auf Poetry Slams. Am Ende haben meistens die Leute gewonnen, die also einen witzigen Text hatten, auch wenn andere Leute dabei waren, die unter Umständen wirklich sehr, sehr schlaue Texte oder auch sehr, sehr schöne hatten. Aber irgendwie zieht da immer so der Humor. Ist das für dich auch so das Wichtigste bei einem Poetry Slam Text?
Also ich muss gestehen, ja. Am Anfang habe ich mich dagegen gewehrt und habe dann immer in der ersten Runde einen lustigen Text gebracht und in der zweiten Runde oder beim dritten Text im Finale die Leute dann mit meiner Herzscheiße, wie du das nennst, wieder runtergezogen. Das hat aber nie funktioniert und irgendwann habe ich mir gedacht, dann bringe ich jetzt auf Slams einfach nur noch lustige Texte und den Rest spare ich mir auch für die Lesebühnen, wo es einfach auch entspannter ist, wo das Publikum auch ja differenzierter betrachtet. Genau, aber also ich finde trotzdem wichtig, dass beim Poetry Slam hinter all dem Lustigen doch noch irgendwo ein Anliegen steckt. Oder eine Gesellschaftskritik oder etwas Politisches.
Das kann ja unter Umständen auch trotzdem lustig sein, oder?
Genau.
In deinem aktuellen Text geht es ja eigentlich auch genau darum. Der ist ja auch eigentlich sehr kritisch, geht um Gentrifizierung. Warum hast du dir das als Thema gewählt? Ist das bei dir auch was, was vor der Haustür im wahrsten Sinne des Wortes steht?
Vor der Haustür ist gut, denn der Makler stand ja in meiner Wohnung. ja, also meistens schreibe ich Texte über Alltagssachen, so Dinge, die mich ärgern oder Menschen, die mich ärgern. Und ich bin gerade eben davon betroffen. Also ich wohne hier in Dresden-Neustadt und hier gehen die Mieten halt gerade sehr, sehr hoch, weil irgendwelche Leute entdeckt haben, dass es hier wohl cool ist. Und es betrifft mich natürlich direkt und dann fand ich den Makler so gemein, wie der da in meiner Wohnung stand und nicht mal meinen Kater persönlich begrüßt hat, dass ich mir dachte, ich räche mich jetzt und schreibe einen Text über den und zeig mal, was das so eigentlich für den Alltag bedeutet, weil das sind oft so politische Begriffe, die sehr theoretisch sind, ne? Feminismus, Sexismus, Gentrifizierung, Rassismus, was bedeutet das eigentlich? Und ich versuche dann im Text rüberzubringen, ja, wie das ist, wenn man direkt damit zu tun hat, was das für den Alltag bedeutet.
Deswegen solltet ihr mal auf das Blog gehen und euch die Texte einfach selber durchlesen. Dann werdet ihr das alles am Ende auf schöne Art und Weise verstanden haben. Und wir kommen jetzt beide zur Kurzfragerunde. Bist du bereit?
Mhm. Ich bin bereit.
Der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows?
Wie viel Facebook, Twitter und Google Plus Accounts hast du insgesamt?
Eins.
Oh, Hardcore oder Casual Gamer?
Bitte?
Hardcore oder Casual Gamer?
Ich weiß nicht mal, was das ist.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest bzw. hörst?
Boah, peinlich.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Google.
Und was ist das nächste Blog oder auch ein Podcast oder auch ein YouTube-Channel, den wir in der nächsten Woche hier unbedingt vorstellen sollen?
Ich würde mich total freuen, wenn ihr den Blog von Jacinta Nandi vorstellt. Das ist eine in London geborene Autorin, die auch auf Poetry Slams auftritt und super geile, lustige, freche, hintergründige, tiefgründige Texte schreibt. Und zwar findet ihr die auf www.jacinta-nandi.de und dort kommt man über die Links dann auch zu ihrem Blog. Also sie bloggt jeden Montag bei exberliner.de.
Okay, sehr schön. Und gibt es noch einen zweiten Vorschlag, falls die gute Dame aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht kann?
Ja, das ist der Blog von meiner Freundin Gahi und zwar mekka-ecke.de mit 4x K. Und die beschreibt da so ihren Alltag als junge, verheiratete Wissenschaftlerin in Köln mit 2 Kindern und hat unter Umständen auch echt böse, fiese und sehr wahre Texte zu bieten. Auch wahnsinnig lustig.
Oh, böse Texte mag ich ja auch ganz gerne. Und weil ich auch ein bisschen böse bin, muss ich jetzt nochmal bei einer Geschichte nachhaken. Und zwar, du hast ja im Vorfeld schon mal kurz ein bisschen mit uns geplaudert und da hast du uns wissen lassen, dass du einmal bei einem Auftritt durch ein Klofenster fliehen musstest beim Poetry Slam. Was war da los?
Also ich musste nie, sondern ich wollte. Und zwar gehen bei mir kurz vorm Auftritt immer so... Da geht bei mir der Angstpegel so hoch. Das ist ja auch das Schöne an den Auftritten, wenn man dann nachher so runterkommt und alle möglichen Endorphine und Adrenalin, bla, schwimmt da durch die Blutbahn. Und ich bekomme regelmäßig 10 Minuten vorm Auftritt totale Panikattacken. Und in dem Moment war mir halt plötzlich eingefallen, meine Texte wären nicht gut genug. Und ich wollte mir nie die Blöße geben, dort zur Tür rauszugehen. Also habe ich versucht, durch das Klofenster zu fliehen, was nicht funktioniert hat, weil es zu klein war.
Bist du stecken geblieben?
Und im Endeffekt musste mein Ex-Freund mir dann da halt raushelfen. Genau, aber das bleibt natürlich jetzt unter uns.
Genau, das bleibt unter uns. Ich werde das niemals weiterfahren. Hat auch niemand gehört. Ich hoffe einfach nur, es passiert nie wieder.
Ich hoffe, also die Leute müssen auch einfach lernen, größere Klofenster zu bauen.
Sehr gut. Alles klar, dann vielen, vielen Dank, Monet, für dieses wunderbare Interview. Mach's gut.
Danke, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, schöne Sendung, tschüss.
Danke, ciao. Und damit ist Trackback leider aber wieder am Ende angekommen. Ich möchte mich von euch verabschieden mit einer allerletzten Netzmusik und zwar von Tula. Toy Soldiers heißt es. Und bis dahin, ja, wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Ich bin Theresa Sickert. Wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio. Macht's gut.
Das hört man.